Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu diesem C-Sharp-Einführungskurs der Microsoft Virtual Academy. Wir sind mittlerweile im Modul Vererbung anbelangt und hier wollen wir uns anschauen, wie die Vererbung in C-Sharp und im .NET Framework realisiert ist und auch, was wir dann unter Interfaces verstehen. Jetzt habe ich das Stichwort Vererbung fallen lassen und gehe einfach mal davon aus, dass Sie unter dem Begriff etwas verstehen, damit etwas anfangen können. Denn ich sagte ja bereits zu Beginn, gewisse Grundlagen der Objektorientierung und dazu gehört die Vererbung, die setze ich hier als bekannt voraus. Jetzt wissen Sie vielleicht auch, dass es zwei verschiedene Arten von Vererbung geben kann in einer Programmiersprache, nämlich die Mehrfachvererbung oder die Einfachvererbung. Also kann eine Klasse von mehreren Klassen gleichzeitig erben oder immer nur von einer? Und im .NET Framework ist es so, es ist die Vererbung von genau einer Basisklasse möglich. Sie sehen hier auch gleich die Syntax. Die Klasse Angestellter erbt von Person und syntaktisch wird das hier mit einem Doppelpunkt dargestellt. Was ich jetzt eben nicht machen könnte, weil wir hier Einfachvererbung haben, ich könnte jetzt nicht sagen Komma und dann noch eine andere Klasse. Ja, nur eine Basisklasse Person. Natürlich kann jetzt diese Klasse Person wiederum von einer anderen Klasse erben. Sie wissen ja, was passiert, wenn man diesen Teil hier nicht angibt, dem Doppelpunkt, also so wie wir es bisher gemacht haben, dann wird standardmäßig von Object geerbt. Und worauf ich auch noch hinweisen möchte, ich verwende hier die Begriffe Klasse und hier steht ja auch Class mit Absicht, denn die anderen Arten von Typen, die wir bereits kennengelernt haben, also die Werttypen oder Strukturen, die unterstützen Vererbung nicht. Denn wir haben ja bereits gelernt, Werttypen, also diese Structs, die erben immer von Value Type. Da können wir nichts dran ändern. Die zweite Sache, die hier bereits erwähnt ist, sind diese Interfaces. Und von denen kann eine Klasse nun wiederum beliebig viele implementieren. Also erben von einer Basisklasse, aber implementieren von beliebig vielen Interfaces. Und achten Sie auch auf den sprachlichen Unterschied hier. Man sagt nämlich erben von einer Klasse und implementieren von Interfaces. Und was sind nun eigentlich diese mysteriösen Interfaces, wenn Sie noch nichts davon gehört haben? Und das setze ich auch nicht voraus. Dann wollen wir uns gleich auf der nächsten Slide mal anschauen, um was es sich dabei eigentlich handelt. Interfaces, zu Deutsch Schnittstellen. Diese Schnittstellen benennen Methoden und Properties, die von implementierenden Klassen implementiert werden müssen. Sprich, es ist eine Schablone, die eine Klasse erfüllen muss. Wenn ich jetzt also so ein Interface habe wie hier unten, wo es zwei Eigenschaften gibt, nämlich Kontonummer und Bankleitzahl, und eine Methode, die heißt hier Überweise, dann heißt das, jede Klasse, die dieses Interface implementiert, muss diese beiden Eigenschaften anlegen und muss diese Methode Überweise bereitstellen, die genau einen Parameter akzeptiert, und zwar vom Typ Decimal, und einen Boolean zurückgibt. Also die Signatur der Methode wird hier festgelegt. Genauso wie Name und Datentyp dieser Eigenschaften. Ja, die müssen sich genauso in der Klasse wiederfinden, die hier dieses Interface Einzahlungsempfänger implementiert. Und Sie sehen schon langsam, wofür das gut sein kann. Zum einen haben wir ja keine Mehrfachvererbung, ja, also wir können nicht sagen, wir haben eine Klasse Zahlungsempfänger, von der wir diese Eigenschaften, diese Methode erben, ja, wenn wir schon von beispielsweise Person erben, wie im vorherigen Beispiel. Aber wir können eben trotzdem sagen, es gibt hier eben eine Schnittstelle, dieses Einzahlungsempfänger, was unsere Klasse Angestellter hier implementieren muss. Ja? Und damit können wir uns sicher sein, wenn wir so einen Angestellten verwenden, dass wir eben auch diese Methoden und diese Eigenschaften darauf aufrufen können, weil wir wissen, ah, das Interface dazu wird implementiert. Wohlgemerkt, Sie sehen ja hier schon, ich habe davon geredet, dass das Interface nur eine Methodensignatur vorgibt oder Eigenschaftssignatur vorgibt. Hier ist kein Code drin. Also das ist der entscheidende Unterschied zwischen Interfaces und Klassen. Ja, die Interfaces können keinen Code vordefinieren. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich implementiere hier schon mal ein bisschen was in dieser Überweisemethode. Nee, das geht nicht. Das können nur die implementierenden Klassen machen. Und da liegt auch der Unterschied zu abstrakten Klassen. Also abstrakte Klassen, erinnern Sie sich, das sind Klassen, die nicht instanziiert werden können, von denen man also erst ableiten muss, seine eigene Klasse ableiten muss, damit man sie verwenden kann. Und diese abstrakten Klassen können ja auch genau das tun. Also die können auch sagen, wir deklarieren jetzt hier mal so eine Methode, ohne sie zu implementieren. Aber die können eben auch sagen, wir deklarieren mal so eine Methode und implementieren sie schon mal. Und wenn die abgeleitete Klasse möchte, kann sie sie dann überschreiben. Ja. Und das ist der Unterschied. Interfaces können das nicht, die können keinen Code vorgeben, sondern immer nur die Signaturen. Und Sie sehen die Syntax jetzt beispielsweise hier für Eigenschaften. Die entspricht so ein bisschen, also eigentlich genau der Syntax für die Auto-Properties, die wir am Anfang kennengelernt haben. Das heißt aber eben nicht, dass der Compiler jetzt hergehen wird und hier Getter und Setter in diesem Interface generieren wird. Nein, das geht dann nur in der Klasse, die das Interface implementiert. Wobei das auch nicht heißt, dass die Klasse jetzt unbedingt diese Auto-Property implementieren muss. Die könnte auch hergehen und sagen, okay, ich mache eine Property-Kontonummer vom Typ int und spezifiziere hier Code für den Getter und Setter. Das ist auch kein Problem, ja? Solange diese Property existiert. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ich hier sage, die Signatur wird vorgegeben, dann entspricht das natürlich dem Ausgabetyp, dem Methodennamen, der Anzahl der Parameter und dem Parametertyp. Namen der Parameter, den kann man ändern, wenn man möchte. Soweit, so gut. Ich würde sagen, wir springen gleich mal in den Code, um diese Interfaces auch mal in Praxi zu sehen. Wir starten wie immer mit einem leeren Projekt. Wobei ganz leer ist es nicht. Ich war nämlich schon mal so frei, hier im Projekt das Interface i-Zahlungsempfänger hinzuzufügen. Und zwar genau so, wie wir es auch auf den Slides gesehen haben. Was ich machen möchte, ist, ich möchte hier eine Klasse Angestellter anlegen, die eben dieses Interface i-Zahlungsempfänger implementieren soll. Und das geht einfach, also Sie sehen hier die Syntax für Vererbung und Implementierung ist dieselbe, dieser Doppelpunkt und wie habe ich es genannt, i-Zahlungsempfänger. Da ist es auch schon. Ist klar? Soweit, so gut. Was meinen Sie, was jetzt passieren wird, wenn ich versuche zu kompilieren? Ja, funktioniert natürlich nicht. Er beschwert sich hier. Angestellter implementiert den Schnittstellenmember, Überweise nicht und Bankletzer und Kontonummer auch nicht. Klar, das Interface ist nicht implementiert, obwohl es hier oben, also es wird angegeben als implementiert, aber ich habe eben nicht alle Eigenschaften und Methoden hier tatsächlich implementiert, die das Interface fordert. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und das praktisch per Hand machen. Also ich gehe hier rüber und gucke, ja, Kontonummer, tippen wir das mal hier so ein, ne? Und so weiter. Aber es geht doch etwas angenehmer. Und zwar kann ich hier oben, nein, wenn ich hier auf, genau, wenn ich mit dem Cursor auf das Interface gehe, dann zeigt er mir hier wieder seine kleinen Miniaturbalken an. Und wenn ich da mit der Maus drauf gehe, ja, genau. Dann kann ich hier auch sagen, bitte die Schnittstelle implementieren. dann macht er das für mich. So ganz so schlau macht er es nicht. Also da steht jetzt hier überall noch diese Not Implemented Exception drin. Ja, was ich ja eigentlich gerne hätte, ist, sagen wir mal, eine Auto-Property hier. Dann ändern wir das mal eben. Und hier die Methode überweise. Genau, da müssten wir natürlich dann noch eine, ja, sinnvolle Implementierung machen. Aber da es uns darum jetzt nicht geht, sondern nur mal darum, das Interface auszuprobieren, mache ich das mal eben so. Also die Member des Interfaces sind implementiert. Wenn ich jetzt nochmal kompiliere, sollte es eigentlich funktionieren. Also F6. Ja, hier unten sehen Sie, erstellen erfolgreich, der Fehler ist verschwunden. Soweit, so gut. Das sind Interfaces. Mehr ist da auch nicht dahinter. Einfach anzuwenden. In der Praxis sehr nützlich. Also wird auch vom .NET Framework selbst, von den Basistypen des .NET Frameworks reichlich genutzt, dass es allgemeine Interfaces gibt, zum Beispiel für Auflistungen, da werden wir später noch zu kommen, und die doch einiges uns erleichtern in der Praxis. Gehen wir mal zurück zu den Slides. Genau. Da waren wir. Als nächstes kümmern wir uns mal darum. Färbung haben wir jetzt drüber geredet, kennengelernt. Aber was wird denn da eigentlich vererbt? Also, wenn wir diese Syntax anwenden und sagen hier, Angestellter erbt von Person, welche Elemente der Klasse Person sind dann auch in Angestellter verfügbar? Die Antwort ist, sehen Sie hier, alle Klassenmember außer Konstruktoren. Also, alle Klassenmember heißt insbesondere alle Eigenschaften, Felder und Methoden, aber eben keine Konstruktoren. Okay. Und, was steht da noch? Hier die privaten Member, genau. Also wenn ich eine Methode beispielsweise in der Basisklasse Person als privat deklariere, also private, heißt das, dass sie in der abgeleiteten Klasse nicht aufgerufen werden kann. Nicht unbedingt eine Überraschung, denn können wir ja von außen auch nicht aufrufen. Aber es gibt eben von diesen Zugriffsmodifizierern die verschiedensten, zum Beispiel Public, den kennen wir schon. Das heißt, kann von überall her aufgerufen werden. Dann gibt es noch Protected. Protected heißt, ist im Prinzip wie Private, nur abgeleitete Klassen können auf den Member auch zugreifen. Und Private heißt dann, nur die Klasse selber kann darauf zugreifen, von außen nicht und abgeleitete Klassen auch nicht. Das war diese Zugriffsmodifizierer, so nennt man das in Kürze. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen, dem Link unten zu folgen. Denn ganz so einfach ist es nicht. Es kommt ja dann auch noch drauf an, wird dieser Zugriffsmodifizierer auf einer Klasse verwendet oder auf einem Klassenmember. Ja, und da gibt es unterschiedliche Defaults, wenn Sie keinen Zugriffsmodifizierer angeben etc. Also nicht ganz trivial, aber nachlesen können Sie es in der MSDN, wenn Sie möchten. Jetzt möchte ich eigentlich wieder in den Code springen und bereinige erstmal hier diesen Interface-Unfall, den wir hier gemacht haben. Und Ihnen ein bisschen was zu der Vererbung zeigen. Also im Prinzip genau das demonstrieren, was wir eben besprochen haben. Was wird vererbt, was wird nicht vererbt. Dazu lege ich jetzt auch mal hier die Klasse Person an. Und diesmal machen wir es mal ein bisschen sinnvoller, ein bisschen ausführlicher. Sagen wir mal, so eine Person, die hat bitte eine Personennummer. Das lege ich jetzt mal als privates Feld an. Dann möchte ich noch eine Eigenschaft haben und das sei der Name der Funktion, der Person. Der ist auch öffentlich aufrufbar, öffentlich änderbar. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon gezeigt habe, aber ich könnte zum Beispiel auch sowas machen hier. Also ich kann diese Zugriffsmodifizierer auch auf Ebene der Getter und Setter anwenden. Das ist ziemlich nützlich eigentlich, denn Sie könnten jetzt hier zum Beispiel sagen, also diesen Namen der Person, den darf jeder abrufen, aber setzen, ändern, darf ihn nur die Klasse Person selbst. Macht eigentlich Sinn, in dem Fall möchte ich es jetzt mal nicht, aber Sie wissen jetzt, dass es geht. Dann machen wir noch einen Konstruktor. Hier nutze ich ein kleines Template von Visual Studio, das heißt Ctor. Und dann muss ich nur noch die Tab-Taste drücken. Ich glaube, Enter geht auch. Nein, Enter geht nicht. Die Tab-Taste drücken. Und dann, ja, tut er mir den Constructor-Stub machen. In diesem Konstruktor. Das ist jetzt erstmal der Standardkonstruktor, parameterlos, den möchte ich aber nicht. Ich möchte nämlich tatsächlich dieses Feld Personennummer aus dem Konstruktor füllen. Deshalb gebe ich diesem Konstruktor jetzt ein Argument, die Personennummer, und dann setzen wir hier das Feld Personennummer mithilfe dieses Arguments. Und ich glaube, an der Stelle habe ich gerade eine Syntax verwendet, die Sie so noch nicht kennengelernt haben. Und zwar dieses this Punkt. This ist im Prinzip eine Referenz auf das aktuelle Objekt. Also, wenn ich hier sage this Punkt, dann bietet er mir hier alle Member an, die so in der aktuellen Klasse hier existieren. Macht er ja aber eigentlich auch, wenn ich es nicht angebe, ne? Also ich kann ja hier trotzdem auf Name zugreifen oder Personennummer, ohne dieses this-Punkt angegeben zu haben. Ja, in der Regel ist das redundant. Das müssen Sie nicht immer davor schreiben. Es gibt Leute, die machen das, also die sagen, immer wenn ich es davor schreiben kann, mache ich das auch. Es gibt Leute, die sagen, nee, wieso diese Redundanz? Es gibt aber Fälle, in denen müssen Sie das tatsächlich machen zur Unterscheidung. Und das ist so ein Fall. Denn ich habe hier das Argument Personennummer genauso genannt wie die Instanzvariable bzw. das Feld Personennummer. Und wenn ich das hier nicht hinschreiben würde, dann wäre das praktisch eine Zuweisung zu sich selbst. Und da sagt er mir ja auch schon, Zuweisung zur gleichen Variablen, Warnung, ja. Von daher kann ich mit dieser Syntax sagen, dass ich hier vorne diese Personennummer, damit meine ich die Personennummer, die auf der Klasse deklariert wird. Hier oben. Ja? Und wenn ich es nicht angebe, dann meine ich eben die Personennummer im lokalen Kontext, was in dem Fall hier dem Parameter des Konstruktors entspricht. Machen wir noch eine Methode. Methode, die nenne ich mal ist aktiv. Ist aktiv heißt so viel wie wird die Person im System noch verwendet, ja? Oder ist sie vielleicht nicht mehr in der Firma oder sowas. Und da sage ich jetzt einfach mal, das ist jetzt mal hier meine Definition davon. Immer wenn die Personennummer größer als 1000 ist, dann ist es irgendwie noch aktuell, diese Person. Okay, soweit so gut. Was Sie hier unten jetzt schon machen könnte, also Sie sehen hier Angestellte habe ich erstmal beiseite gelassen, Person implementiert. Ich könnte hier sagen, eine Person P ist neue Person. Und Sie sehen jetzt, hier dieser Konstruktor erfordert ein Argument. Da oben haben wir das definiert. Wenn ich jetzt nur das so angebe, also versuche den parameterlosen Standardkonstruktor aufzurufen, dann geht das nicht. Klar. Das liegt aber auch daran, ich kommentiere das gerade nochmal aus, liegt aber auch daran, dass .NET Framework, wenn wir keinen Konstruktor explizit angeben, automatisch den parameterlosen Standardkonstruktor generiert. Ja, sonst könnte ich das da unten ja überhaupt nicht schreiben. Aber Sie sehen, so kompiliert's. Wenn ich aber irgendeinen Konstruktor selber angebe für die Klasse, dann wird er den parameterlosen Standardkonstruktor nicht generieren. Also wenn ich den jetzt wollte, also das heißt, wenn ich wollte, dass Person sowohl mit einer Personennummer als auch einfach nur so instanziert werden könnte, dann müsste ich den parameterlosen Standardkonstruktor explizit angeben und Sie sehen hier unten, der Fehler ist verschwunden. Aber das möchte ich ja gar nicht in dem Falle. Ich möchte hier tatsächlich sicherstellen, dass jede Person mit einer Personennummer instanziert wird. Und jetzt gebe ich mal hier irgendeine Nummer mit. Soweit, so gut. Setzen wir nochmal einen Namen. Dann nehme ich mal meinen eigenen. Und dann geben wir das Ganze nochmal auf der Konsole aus. Wenden wir mal ein bisschen die Techniken an, die wir im letzten Kapitel kennengelernt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich es da gesagt hatte, aber die Console.WideLine-Methode, die unterstützt praktisch dieselbe Formatstruktur wie String.Format. Also ich kann hier sagen, die Person, da tun wir dann den Namen gleich hin und fragen mal das Aktivitätsmerkmal ab. Und dann haben wir hier den Namen und hier das Ergebnis der Funktion ist aktiv. Soweit, so gut. Sollte funktionieren, führen wir das Ganze mal aus, um uns davon zu überzeugen. Interessantes Ergebnis. Hat nichts mit unserem Code zu tun. Das ist ein Fehler, der passiert mir persönlich sehr häufig. Sie sehen hier in dieser Projektmappe Demos, da habe ich ja hier eine ganze Reihe an Demo-Projekten angelegt. Und immer das Projekt, was hier fett markiert ist, das wird gestartet, wenn ich F5 drücke oder hier oben auf Starten gehe. Ja? Ich muss also erstmal dafür sorgen, dass dieses Projekt, in dem wir uns gerade befinden, nämlich Demo Vererbung, hier Rechtsklick auf das Projekt und dann als Startprojekt festlegen. Und Sie sehen, jetzt wird das hier fett markiert und jetzt sollte auch das korrekte Projekt starten. Steuerung F5, tatsächlich, Person David ist aktiv, false. Wieso hat er hier false zurückgegeben? Klar, die Personalnummer, die ich eingegeben habe, ist 500 und 500 ist nicht größer 1000, deshalb hat die Methode ist aktiv false zurückgegeben. Also alles genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Der nächste Schritt ist, wir wollen ja Vererbung nutzen. Also lassen wir mal unsere Klasse Angestellter von Person erben. Alles klar. Ja, da sind wir ja eigentlich schon fertig, ne? Ich meine, ist ja kein Interface, also wir müssen, sind nicht verpflichtet, hier irgendwelche Methoden zu implementieren. Kompilieren wir das Ganze mal. F6 funktioniert nicht. Er sagt uns, Person enthält keinen Konstruktor, der null Argumente akzeptiert. Was meint er denn damit? Nun, ich hatte Ihnen ja eben schon gesagt, Konstruktoren werden nicht vererbt. Wenn ich jetzt ein neues Objekt vom Typ Angestellter instanziere, dann funktioniert das folgendermaßen. Er wird erst versuchen, alle Basisklassen zu instanzieren. Also er muss praktisch die ganze Vererbungshierarchie durchgehen und alle Konstruktoren von oben nach unten aufrufen. Ja? Also erstmal muss er die Basisklasse instanzieren, Person. Und dann kann er Angestellter instanzieren. Nun haben wir das Problem, wenn ich jetzt hier sage, neue Angestellter, wenn er den Basiskonstruktor aufrufen möchte an der Stelle, also von Person, naja, da gibt's ja nur einen, der einen Parameter verlangt, nämlich die Personennummer. Jetzt weiß das .NET Framework natürlich nicht an der Stelle, was soll ich bitte für die Personennummer angeben, wenn hier in der Klasse Angestellter kein Konstruktor existiert, der diese Nummer mir eingibt. Also müssen wir hier einen analogen Konstruktor wieder oben definieren. Okay, ich probiere es jetzt erstmal so. Geht nicht. Also ich habe jetzt gerade versucht, hier mit this Personennummer das Ganze zu machen wie hier oben. Wieso geht das jetzt wiederum nicht? Naja, die Personennummer ist ja hier als private gekennzeichnet. Die können wir also nur innerhalb von Personen setzen. Bad luck. Aber zum Glück gibt es eine Syntax, die extra für diese Konstruktorgeschichte gemacht ist. Und die sieht nämlich folgendermaßen aus. Das heißt, wenn dieser Konstruktor aufgerufen wird von Angestellter, rufst du bitte zunächst den Konstruktor der Basisklasse auf und übergibst ihm folgendes Argument. Und dieses Argument, das kann natürlich auch, könnte jetzt auch irgendwie schon eine Zahl sein, wenn wir wollen, oder eben ein Parameter des Konstruktors der aktuellen Klasse. Und in dem Fall ist das genau das, was wir wollen. Die Personennummer, die wir hier reingeben, wird praktisch hochgereicht, hier hoch zur Person und wird dort abgelegt. Wunderbar. Jetzt sollte es doch kompilieren. Natürlich, hier unten müssen wir dann auch entsprechend das angeben. Kompilieren funktioniert. Sollte auch noch das gleiche Ergebnis rauskommen, nicht wahr? Denn der Angestellte erbt von Person, ja, er erbt nicht die Konstruktoren, das wissen wir schon, aber er wird diese öffentliche Eigenschaft erben und auch diese Methode. Kein Problem. Sie ist public deklariert. Dementsprechend kann ich hier auch auf diesem Objekt, was jetzt ein Angestellter ist, Name aufrufen und ist aktiv aufrufen. Das ist ganz normale Vererbung, so wie Sie es bereits kennen. Ich führe das Ganze aus. Und hier steht, Person David ist aktiv für Holz, also immer noch das korrekte Ergebnis. Jetzt möchte ich mal einen Schritt weitergehen. Und zwar gefällt mir diese Kennzeichnung mit dem ist aktiv irgendwie nicht so. Für meinen Angestellten. Da wird das vielleicht anders definiert. Also ich sag mal, Angestellte, das sind ja nur Personen, die zurzeit bei mir arbeiten. Die sind immer aktiv. Egal, was die für eine Personennummer haben. Wie könnte ich das nun hier umsetzen? Also, ich muss praktisch diesen Code hier überschreiben. Und das geht. Ich kann nämlich die Methode istAktiv dazu überschreiben. Damit das funktioniert, also ich gebe es einfach mal an. Es gibt ein Schlüsselwort, das heißt Override. Und das wird dann die entsprechende Methode der Basisklasse mit der entsprechenden Signatur hier überschreiben. Und ich habe ja gesagt, die Angestellten, die sind immer aktiv. Also sage ich hier einfach mal Return True. Kompilieren wir? Geht nicht. Funktioniert deshalb nicht, weil das Framework hat ein Prinzip, wenn es hier um dieses Überschreiben geht. Und das heißt, nur Funktionen, die explizit als überschreibbar markiert sind, können überschrieben werden. Ansonsten nicht. Das heißt, ich muss hier noch etwas sagen, und zwar das sogenannte Virtual Keyword, was nichts anderes heißt als, diese Methode darf von abgeleiteten Klassen überschrieben werden. Sie muss nicht, aber sie kann. Und genau das machen wir hier wiederum mit dem analogen Schlüsselwort dafür namens Override. Kompilieren wir nochmal. Funktioniert. Okay. Das heißt, da wir hier jetzt ein Objekt vom Typ Angestellter instanzieren, speichern das hier in einer Variable vom Typ Person, ne? Könnten auch hier Variable vom Typ Angestellter nehmen, ist egal. Aber, das ist ja eigentlich das Spannende, ne? Also wenn wir jetzt hier eine Variable vom Typ Angestellter nehmen würden, dann wäre es ja eigentlich klar, dass diese Methode aufgerufen wird. Aber das ist ja das, was man so unter dem Fachwort Polymorphie versteht. Also, obwohl wir hier den statischen Typ Person haben, ist der tatsächliche, der dynamische Typ zur Laufzeit von diesem Objekt ja nicht Person, sondern Angestellter. Und da Angestellter die Methode istaktiv überschreibt, wird auch entsprechend diese Methode aufgerufen. Und jetzt sollte also, wenn ich das Ganze ausführe, nicht mehr false wie bisher, sondern true für istaktiv zurückkommen. Und siehe da, das ist auch der Fall. Damit zurück in die Slides. Das haben wir uns angeschaut. Hier nochmal ein kleines Beispiel zu dieser Vererbungsgeschichte und dem Polymorphismus. Wenn Sie da nicht mehr ganz up-to-date sind, empfehle ich Ihnen, sich das mal in Ruhe durchzulesen oder auch als Referenz zu nutzen gern. Aber weiter auch darauf eingehen möchte ich da erstmal nicht. Ich würde sagen, wir schließen dieses Modul hiermit ab und beschäftigen uns dann im nächsten Modul mit Generics. Viel Spaß und bis dann!